Herzlich willkommen zum Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind.
Ich bin Volker Pietsch, bei mir ist Finanzstratege Antonio Sumese. Bankprodukte im Vergleich, das ist die Überschrift über den heutigen Podcast.
Jeder von uns hat ein Konto und bekommt dann regelmäßig auch die Angebote der Bank und die bieten ja auch eine Menge von Finanzprodukten an, Anlageprodukte. Wie bewertest du das denn, wenn du da drauf schaust? Du bekommst das ja bestimmt auch täglich.
Ja, die Banken, wenn man so will, ist ja ein Mitbewerber von uns, weil du kannst dein Geld ja bei der Bank anlegen oder bei uns. Oder der eine oder andere sagt, brauche ich auch keine Bank, ich brauche zwar die Technik einer Bank und mache ein Depot selbst. Deswegen habe ich gedacht, es wäre mal wieder spannend zu sagen, was ist denn da draußen gerade los? Wir erleben bei dem Thema Bankprodukte, müssen wir so ein bisschen uns durcharbeiten, gibt es die sogenannten Sichteinlagen, ja? Das heißt Girokonto. Und dann gibt es das Thema Einlagen, das ist Tages- und Festgeld und Sparbriefe. Wird gerne von der Bank zitiert, weil es gibt die Einlagensicherung und bis 100.000 Euro kannst du dein Geld nicht verlieren, wenn die Bank pleite geht. Ich meine, wenn man sich darüber Gedanken muss, dass eine Bank pleite geht, würde ich vielleicht auch die Frage, ob ich dann ein Tages- oder ein Festgeld brauche. Aber lass uns da an der Stelle nochmal bleiben. Was ist denn deine Wahrnehmung im Moment, Volker? Ich gebe die Frage mal zurück bei den Tages- und Festgeldern im Moment.
Was mein Eindruck ist, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich schaue tatsächlich gar nicht mehr seit längerer Zeit auf Bankprodukte. Ich sehe zwar die Werbung, aber mich interessiert es gar nicht, weil ich meistens, wenn ich auf Recherche gehe, bessere Konditionen finde.
Das ist genau der Ansatz. Du sagst es richtig, wenn wir auf Tages- und Festgelder schauen, das machen wir jeden Tag, gucken wir uns an, wie sind denn die Verzinsungen? Und meine Frage zielt ja dahin, du erkennst, die Zinsen sind wieder am Fallen. Also die Banken nehmen die Zinssätze zurück, weil die Europäische Zentralbank hat den Notenbankzins gesenkt, also sagen die Banken, wir senken auch. Das heißt, wir haben vor einem Jahr ungefähr noch Zinssätze gehabt von 3-4%, wenn ich ein Festgeld für ein Jahr anlege. Wenn ich jetzt ein Festgeld für ein Jahr anlege, kriege ich vielleicht um die 2%, also fast die Hälfte. Und wir haben unheimlich viele, die dennoch, vielleicht von dieser höheren Zinswelle sagen, ich habe Tages- und Festgeld und spüren jetzt, dass der Zins runtergeht. Und dafür muss man im Prinzip eine Alternative suchen. Da gibt es Alternativen, das ist ganz klar, aber ich will da trotzdem nochmal bleiben, weil ich habe noch ein schönes Beispiel. Wir haben einen Kunde, der ruft an und sagt, ja, so mäßig, ich habe ja Geld anlegen und ich habe da ein tolles Angebot gekriegt von der ING, die meisten sagen ja noch lieber wie ich, wenn ich Neukunde bin, kriege ich 3% für 4 Monate. Das hört sich gut an und dann sage ich, ja, das hört sich gut an, aber dieser Zins ist ja immer ein per anno Zins, das heißt 3% per anno. Wenn man ehrlich ist, kriege ich also 0,75% für diese 4 Monate. Und danach bin ich ja gar kein Neukunde mehr. Dann kriege ich vielleicht nur noch 1%. Was er jetzt ausmachen würde, also ein bisschen hohe Mathematik jetzt scherzhaft, wenn ich kriege ich 0,75. Und dann habe ich 1% Jahreswert. Das sind ja im Quartal dann auch nur 0,25. Also kriege ich vielleicht in den 3 Quartalen, die noch kommen, auch nochmal 0,75. Ergo, wenn ich jetzt in dem Beispiel bleibe, ich kriege einmal ein gutes Quartal mit 0,75 und in den anderen 3 Quartalen kriege ich auch 0,75. Also wenn du dein Geld das ganze Jahr bei dieser Bank stehen lässt, hast du einen Zins von 1,5%. Und das war so ein bisschen, wo wir dem Mandanten erstmal klar machen, so pass auf, das sind keine 3% für ein Quartal, sondern es sind nur 0,75. Und da sind wir bei dem Thema, was du so sagst, die machen viel Werbung, aber ich glaube, das ist irreführend. Weil eigentlich müsste die Werbung sein 0,75 für ein Quartal. Und das ist so ein bisschen das Thema bei den Banken. Die verkaufen diese niedrigen Zinsen mit so einer Aktionsgeschichte, als dass du das Gefühl hast, du hast einen hohen Zins. Das ist natürlich Käse. Ja? Also die Bankprodukte, was sprich Tagesgelder, Festgelder, es gibt ja auch Tagesgelder bei Autobanken, die gucken wir uns oft an, sind zwar keine klassischen Banken, die geben dann für 6 Monate auch mal 2,6. Das halte ich dann wesentlich attraktiver, wie für ein Quartal die 3% suggerierten sind. Im Moment ist die Tendenz wieder zu sagen, wenn du viel Geld auf Tages- und Festgeld hast und die Zinsen sind am Runtergehen, Du musst wieder Alternativen suchen. Und jetzt kommt die Bank, wir bleiben ja in der Bankwelt. Was sagt die Bank jetzt? Die hat dann ein hauseigenes Investmentfonds. Ja? Also wir sind bei der Volksbank und er sagt, wir haben von Union Investment einen tollen Fonds. Und jetzt musst du natürlich wieder aufpassen, jetzt sind wir in der Welt aktive Fonds im Vergleich zum ETF, was wir oft besprechen. Dann soll ich einen Fonds kaufen, der 3-5% Ausgabeaufschlag hat. Das ist natürlich ein Brett.
Was tatsächlich auch Standard ist, müssen wir jetzt mal für Union Investment sagen. Wenn du schaust, findest du das sehr häufig.
Ja, und dann sagst du, okay, die 10.000 Euro, die ich jetzt nicht brauche aus meinem Tagesgeld, die lege ich jetzt an in den Union Investment und zahle 5% Ausgabeaufschlag. Das sind 500 Euro. Jetzt musst du diese 500 Euro erstmal verdienen. Deswegen haben wir jetzt einen Exkurs natürlich zu uns. Wir haben Ausgabeaufschläge abgeschafft. Wir haben gesagt, wir nehmen nur eine Servicegebühr, so eine Art Honorar. Und da zahlt der Kunde bei uns beispielsweise 1%. Dann gibt es den einen oder anderen Schlauber, der sagt, ja, aber beim Sommese bist du ja nach 5 Jahren genauso teuer wie bei der Bank. Ja, aber die Bank nimmt die 5%, die 500 direkt. Das heißt, wenn ich im ersten Jahr 2% Rendite schaffe, ist mein Kunde 1% im Plus. Bei der Bank wäre immer noch 3% im Minus. Und deswegen muss man aufpassen, es gibt jetzt momentan so einen Trend wieder, die Anleger vom Tages- und Festgeld in, ich sage jetzt mal, teure Fonds zu bringen. Ja, Alternative wären ja ETFs, die ja günstiger sind, die keinen Ausgabeaufschlag haben. Aber die meisten Banken wollen das nicht machen, weil da verdient so wenig. Es gibt aber noch etwas. Gehen wir nochmal in die alte Welt, Volker. Erinnerst du dich noch? Was sind Zertifikate?
Zertifikate? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist etwas, von dem man eigentlich die Finger lässt, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Das ist einfach eine Schuldverschreibung und das hat mit der Bank relativ wenig zu tun.
Genau. Du hast schon ein Stichwort gegeben, wo wir weiter sind. Da kommt der erste Impuls. Die Älteren von uns sagen, oh Gott, Lehmann-Zertifikate, alles verloren. Weil Zertifikate im Gegensatz zu Fonds und ETFs kein Sondervermögen sind. Das heißt, du hast richtig gesagt, wenn der das Zertifikat auflegt, pleite geht, ist dein Geld weg. Wenn eine Fondsgesellschaft pleite geht, ist es nicht schlimm, weil deine Aktien, die liegen nicht bei der Fondsgesellschaft, sondern bei einer sogenannten Drittbank. Man sagt Sondervermögen. Das Problem ist, dass die Banken wieder jetzt in der Niedrigzinswelt, die glaube ich noch weiter die Zinsen runtergehen, weil die EZB wird versuchen, in Europa den Zins anzukurbeln, also die Wirtschaft anzukurbeln und damit den Zins zu senken. So rum ist es richtig. Das heißt, es werden auch wieder vermehrt Zertifikate, die A, ein Risikopapier sind bis Totalverlust und B, das Problem ist, das versteht keiner. Ja? Das ist dann so, wenn der Eurostoxx, der europäische Index, in den nächsten 24 Monaten in einer Range, bleiben wir ein Beispiel von 4.000 bis 5.000 Punkten bleibt, kriegst du 8%. Wenn er aber unter 4.000 Punkte fällt, kriegst du gar nichts. Und wenn er über 5.000 Punkte steigt, kriegst du auch nichts. Also komplex, viel zu komplex. Ich bin kein Freund von Zertifikaten aus dem Grund, den du gesagt hast. A, Totalverlust und B, wenn das Zertifikat auf einen Index geht, wir bleiben ja hier beim Eurostoxx-Index, dann kauf doch den Index direkt über einen ETF, wenn du der Meinung bist, dass man mit dem Index Geld verdienen kann. Aber das Problem bei der Zertifikateindustrie, sie schaffen immer zu viele Bedingungen, bis wir als Anleger an den Erfolg kommen.
Und sie schaffen natürlich eine Attraktivität, weil oft halt auch irgendwelche Hebel noch eingebaut werden, die natürlich wunderschön aussehen.
Du, das Verrückteste, das ich hatte, das war wohl eine Volksbank oder Sparkasse hier hinten Richtung Bad Kreuznach. Ich kann das gar nicht mehr sagen. Zinssatz 18%. 18%. Das hat sich dann als Zertifikat entpuppt. Und das waren dann so diese verschiedenen Bedingungen. Wenn es so ist, das ist unrealistisch. Finger davon lassen. Die Zinsen der Staatsanleihe sind bei 2%, vielleicht Richtung 3%, je nachdem, wenn man auf den Markt schaut, auf der langen Laufzeit 10 Jahre. Das heißt, wenn die eine ankommt und bringt einen zweistelligen Zins, dann musst du sofort rückwärts die Tür rauslaufen, weil es unrealistisch ist. Das wurde dann, wie du sagst, durch diese Hebelkonstruktion an so viele Bedingungen geknüpft, dass es nicht passt. Aber ich würde noch eins aus der Bankwelt rauslegen oder was einen gewissen Trend hat im Moment. Das sind ETCs. Ja? Das sind Exchange Trading Commodities, also im Rohstoffsektor. Es gibt ja die ersten Banken, die sagen, du kannst bei mir Bitcoin kaufen über ein ETC. Das heißt, du kaufst nicht ein Bitcoin, sondern du kaufst ein Wertpapier, das verbrieft ist. Und dann sind wir wieder beim Thema, Sondervermögen gibt es da auch nicht, sondern das Thema, was ist, wenn der Anbieter pleite geht. Das zweite ist, da haben wir vor einiger Zeit einen Podcast drüber gemacht,
die LTIF. Stimmt, ja.
Ja, wir haben schon vor längerer Zeit einen Podcast über LTIF gemacht. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich baue jetzt eine Autobahn von Frankfurt nach, ich meine, die gibt es schon, aber wir, zum Erklären sagen wir, wir bauen eine Autobahn von Frankfurt nach Paris. Die wird dann betrieben von einem Betreiber, die nächsten, also die muss das gebaut werden und dann wird es betrieben, 30, 50 Jahre von einem Betreiber. Und ich kann mich über eine Art Wertpapier als LTIF an sowas beteiligen. Das Problem ist diese Illiquidität, das verlockt jetzt erstmal. Das ist auch etwas, wo ich gesagt habe, braucht kein Mensch. Also das Schlimme ist, dass bei den meisten Bankanlagen, ich will nicht sagen, ist alles falsch, es fehlt einfach Strukturen. Eine eiserne Reserve zu haben, das ist ja ganz normal. Ein bisschen Tagesgeld, ein bisschen Sparbuch, vielleicht mal 10.000, 20.000. Aber wenn es darüber hinausgeht, dann musst du die Alternativen suchen. Aber du hast den Impuls ja auch gehabt, am Anfang des Podcasts zu sagen, Achtung, wenn von der Bank was kommt, ist es ein provisionsgetriebenes Ansatz.
Das ist sehr oft leider, ja.
Ja. Und deswegen haben wir ja gesagt, wir haben es verändert. In unserem Büro ist es so, der Mandant bezahlt uns. Also du bezahlst uns. Wir lassen uns nicht mehr von Produkten bezahlen, weil du siehst ja das nicht. Hört sich gut aus, aber in dem Produkt steckt dann ein Ausgabeaufschlag von 5%. Jetzt denkt der Anleger, oh, das hat mich ja nicht gekostet. Ich war jetzt hier in der Bank, habe mich beraten lassen. Und dann guckt er in sein Depot rein, ein halbes Jahr später, und sieht 5% Minus. Weil klar,
das ist der Preis, ne? Das
ist der Preis, also es gibt nichts geschenkt. Deswegen nicht unbedingt ein Bankenbashing. Ich habe ja über ein Jahrzehnt in Banken gearbeitet. Die müssen einfach ihre Geschäftsmodelle überdenken. Ich glaube, Banken sollten mehr gegen Honorar beraten als mit Abschlussprovisionen. Solange diese Welt Abschlussprovision ist und vielleicht auch ein bisschen eine Lanze da drauf, liebe Hörer, wenn ihr Anleger seid, ihr könnt auch mal die Frage stellen, ist es nicht sinnvoller, dem Gegenüber ein Honorar zu bezahlen oder eine, bei uns heißt Servicegebühr, die jährlich ist, anstatt zu sagen, naja, das kostet nichts, das ist billig, war eine gute Anlage und vergessen dann in ihrer Finanznaivität der eine oder andere, ich weiß, wir haben viele, absolute Tops unter unseren Hörern. Das sehen wir immer, wenn wir die Hörerfragen kriegen. Aber das muss man sich schon immer mal fragen und das hat sich nicht verändert.
Mehr Infos gibt es wie immer in den Shownotes des Podcasts und natürlich unter somese.de. Die Wissenslounge ist natürlich eine generelle Empfehlung. Dort gibt es alle Informationen rund um Ihre Finanzanlage.
Das war der Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Somese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen. Besuchen Sie uns auf somese.de.